Deutschlandfunk Kultur heute.
Wenn man über die Aufarbeitung der Kolonialgeschichte in Deutschland spricht, dann markiert der Bau des Humboldt-Forums eher ungewollt einen Wendepunkt, denn damit wurde auch der Öffentlichkeit klar, dass diese Aufarbeitung unzureichend ist oder gar nicht stattgefunden hat. Wendepunkte, so heißt auch unsere Gesprächsreihe in diesem Sommer, in der wir Schriftsteller oder Musiker befragen, welche Wendepunkte es in ihrem Schaffen gab. Aber wir blicken auch in die Geschichte und fragen nach Zäsuren. Wenn wir uns die gegenwärtigen Probleme ansehen, Klimawandel zum Beispiel oder Menschen auf der Flucht, dann ergeben sich überraschende Parallelen zum Jahr 1979. Über dieses Jahr hat der Historiker Frank Bösch, Direktor des Zentrums für zeithistorische Forschung in Potsdam, ein Buch geschrieben, denn globalgeschichtlich ist 1979 ein bedeutsamer Wendepunkt. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, braucht man erst einmal mehr Abstand von der Geschichte, um zu sehen, wo die historischen Zäsuren wirklich sind?
Jein. Es gibt Zäsuren, sogenannte Erfahrungszäsuren, die spüren Menschen sofort. Im Vollzug ist ihnen klar, dass die Welt sich ändert und das bleiben dann noch entsprechende Zäsuren. Und insofern ist 1989 für die Deutschen eine ganz entscheidende Zäsur, nämlich für die Ostdeutschen. Hier ändert sich die Welt, das ist allen klar und das bleibt auch der Bezugspunkt in Erinnerung. Vor der Wende und nach der Wende, so unterscheiden Ostdeutsche auch heute noch ihre Lebenserfahrung. Aber es gibt zudem auch Zäsuren, die erst im Nachhinein deutlicher werden, die verhandelt werden, wo die Menschen, während sich ein Ereignis vollzieht, schon ahnen, das ist bedeutsam, aber erst in den folgenden Jahren mit klarer Wucht deutlich wird, welche Veränderungen es gab. Die Wahl von Thatcher zum Beispiel. Sofort wissen alle, hier kündigt sich etwas Neues an, ein marktliberaler Kurs. Aber in den folgenden Jahren wird vielen erst bewusst, dass hier tatsächlich so etwas wie eine neoliberale, marktliberale Wende stattgefunden hat, die dann doch sehr, sehr viele Menschen betrifft.
Es gibt eine ganze Reihe von doch bedeutsamen Ereignissen im Jahr 1979, die Sie eben auch anführen. Also unter anderem die Wahl von Margaret Thatcher, dann natürlich die Vertreibung des Schahs aus Persien beziehungsweise die Islamische Revolution im Iran. Deren Folgen und auch das, was in den Nachbarländern passiert, in Afghanistan, wo die Sowjetunion einmarschiert, deren Folgen sind ja heute doch noch sehr spürbar. Das war offensichtlich doch eine sehr große Zäsur im Jahr 1979.
Das Jahr 1979 bringt in vielen Ländern ganz harte Erfahrungszäsuren. Und das gilt sicherlich für Länder mit Revolutionen wie Nicaragua oder eben auch Iran. Wer in Iran lebte unter dem Schah, der erlebt nun eine ganz andere Welt mit ganz anderen Regeln in dem Moment, wo hier eine islamische Republik unter Khomeini sich etabliert. Das ist etwas, was tatsächlich eine Zeiteinteilung bringt im Land selbst, aber auch darüber hinaus. Seit 1979, seit dieser Revolution und den damit einhergehenden Wendepunkten in Saudi-Arabien, in Afghanistan, formiert sich nicht nur und radikalisiert sich nicht nur ein Teil des Islams, sondern es gibt weltweit die Wahrnehmung, dass die Muslime gewalttätig seien. Stereotype kommen auf, Ängste kommen auf in den westlichen Teilen der Welt. Und das ist etwas, was in der Tat bis heute von Bedeutung ist.
Ja, und das ist ja auch etwas, was den Rechtspopulisten in die Hände spielt, wo ja gerne der Islam als Feindbild nicht nur in Deutschland, aber eben auch in Deutschland dargestellt wird. Und Sie schreiben in Ihrem Buch auch, dass 1979 eben auch vielleicht zum ersten Mal wieder spürbar wird, dass es in Deutschland eine rechtsextreme Szene gibt.
Ende der 70er Jahre, und da würde ich sagen, darf man nicht scharf von einzelnen Jahren reden, sondern von einer Zeit. Aber Ende der 70er Jahre formiert sich eine radikale Rechte, die gewaltbereit ist. Und das kann man wirklich auch ganz klar empirisch ausmachen, etwa an der Zahl der Toten durch rechtsextreme Anschläge. Die nimmt nämlich in dieser Phase zu. Im Jahr 1980 beispielsweise beim Oktoberfest wird der schwerste terroristischer Anschlag, den es überhaupt in der bundesdeutschen Geschichte bisher gegeben hat. 13 Tote, über 200 zum Teil Schwerverletzte. 1980 formieren diese rechtsextremen Netzwerke, die sich in den Jahren vorher gegründet haben, etwa Anschläge, die tödlich sind, auf Flüchtlingsheime. In Hamburg sterben zwei Vietnamesen an den Folgen eines Brandsatzes. Oder es wird beispielsweise 1980 auch ein jüdischer Verleger, Shlomo Levin und seine Lebensgefährtin, direkt vor der Haustür erschossen. Und das ist etwas, was uns heute eben auch beim Fall Lüttke in Kassel vielleicht wieder in Erinnerung kommt, dass es diese Welle von rechtsextremen Attentaten in diesem Fall tatsächlich mit zweistelligen Todeszahlen allein in diesem Jahr eben durchaus vorher schon gab.
ein Kunsthistoriker vom Zentralinstitut für Kunstgeschichte, der hat mal gesagt, das Bewusstsein für den Mord an den europäischen Juden durch die Nationalsozialisten, das hat eigentlich erst eingesetzt mit der Serie Holocaust, eine US-Serie mit Meryl Streep unter anderem, auch ein Ereignis des Jahres 1979. Würden Sie dem zustimmen?
Ja, deswegen habe ich die Serie Holocaust auch in meinem Buch thematisiert, denn in der Tat steht sie für einen Einschnitt. Hier gibt es eine ganz, ganz breite emotionale Anteilnahme und eine ganz, ganz neue Neugier, die wirklich einen Perspektivwechsel ausmacht an den Verbrechen des Nationalsozialismus, an den Mord an den europäischen Juden. Wie Umfragen zeigen, aber auch Zehntausende von Anrufen und Zuschriften, die der WDR erhält damals, sind die Deutschen erschüttert. Und die Deutschen haben plötzlich Fragen und so geht es auch in anderen Ländern, so geht es auch in Österreich, in den Niederlanden und in den USA. Diese Fragen sind grundsätzlicher Art eben. Die Frage, wie konnte so etwas passieren? Und das führt dazu, dass etwa der Philosoph Günther Anders eben auch damals schon in seinem Tagebuch notiert, später wird man die Welt in eine Zeit vor und nach Holocaust einteilen, also nach der Serie. Und tatsächlich kann man das so auch erst einmal stehen lassen, wenn sich auch hier bereits vorher die Auseinandersetzung mit dem Mord an den europäischen Juden schon etwas abgezeichnet hat.
Sie sagen ja, dass 1979 im Grunde genommen unsere Zeit begonnen hat. Bei einigen Dingen hat man tatsächlich den Eindruck, dass sich gar nicht so wahnsinnig viel verändert hat seit 1979. Also zum Beispiel, dass wir über das Klima doch sehr aufgeregt sprechen und sehr besorgt, dass wir wieder eine Flüchtlingsdiskussion haben, wie sie 1979 mit den Flüchtlingen aus Vietnam nach Europa kam, dass wir wieder darüber sprechen. Inwiefern lässt sich der Bogen eigentlich doch relativ leicht schlagen über diese 40 Jahre?
Es kommt jeweils in dieser Phase einiges zusammen und gerade dieses Zusammenspiel, das spannt den Bogen zur heutiger Zeit. Ich mache es am Beispiel der Klimadiskussion oder des Umweltschutzes deutlich. 1979 gibt es den ersten großen bekannten Atomkraftwerksunfall in Harrisburg nahe Three Mile Islands, was die Ängste vor der Atomkraft deutlich ansteigen lässt. Gleichzeitig haben wir mit der zweiten Ölkrise einen starken Anstieg der Ölkosten, was dazu führt, dass die Annahme aufkommt, dass Öl kein endlos vorhandener Energieträger ist. Und drittens haben wir 1979 die erste Weltklimakonferenz, die damals in Genf feststellt, dass es eine Erderwärmung wohl geben wird, insbesondere durch das Verfeuern von mehr Kohle. Und dieses Zusammenspiel von ganz, ganz unterschiedlichen, unabhängigen, zum Teil zufälligen Ereignissen, das führt dazu, dass über erneuerbare Energien, über Energiesparen mit neuer Intensität nachgedacht wird, was dann auf die heutige Zeit verweist. Und auch bei den Flüchtlingen können wir sehen, dass wir ähnliche Ambivalenzen damals aufkommen sehen können wie heute. Wir haben einerseits so etwas wie eine Willkommenskultur gegenüber den Boat People aus Vietnam. Viele Leute spenden, unterstützen, helfen. Es werden einige 10.000 Boat People in der Bundesrepublik aufgenommen und auch in anderen Ländern. Andererseits eben auch das Aufkommen rechter und rechtspopulistischer Bewegungen.
Wenn aber doch die Parallelen eigentlich so offensichtlich sind, müsste man nicht eigentlich viel mehr lernen aus den ganzen Diskussionen, die wir ja auch schon geführt haben?
In der Tat kann man lernen, dass Ereignisse immer in ihrer Ambivalenz zu sehen sind, dass ein Moment der Liberalisierung etwa bei der Aufnahme der Flüchtlinge gegenteilige Effekte hat, dass ein Lernen im Umweltschutz, wie sich es Anfang der 80er Jahre abzeichnet, auch mit der Gründung der Grünen 1979 dann in die Parlamente getragen wird, eben gleichzeitig auch gegenteilige Effekte hat. Die Leute haben sparsamere Kühlschränke seit den 80er Jahren, aber gleich mehrere davon und noch eine Gefriertruhe im Keller. Das heißt also, solche Dinge kann man in der Tat lernen und es stärkt auch die Urteilskraft über die Prognose zukünftiger Entwicklungen. Die Leute in früheren Zeiten, die solche Zäsuren erlebten, wissen noch nicht, wie die Zukunft sich entwickelt und wir wissen es auch nicht.
Sie sind 1969 geboren, also 10 Jahre vor dem Jahr, über das Sie schreiben. Gab es denn auch sowas wie einen persönlichen Auslöser dafür, über das Jahr 1979 zu schreiben?
Meine Erinnerungen an das Jahr 1979 sind natürlich gering. Als 9- oder 10-Jähriger kann ich mich natürlich an den sehr kalten Winter etwa erinnern. Aber es gibt eine persönliche Verbindung. Mein Vater ist sehr viel gereist und war auch bei einigen dieser Ereignisse dabei. Und auch als Kind ist es so, dass man natürlich die Entwicklung der Zeit beobachtet. Man erinnert im Nachhinein schon Proteste etwa gegen die Atomkraft, Leute, die in der Friedensbewegung aktiv waren oder ähnliches. Aber natürlich, einen Zäsurcharakter hatte das für mich nicht und hatte es erst einmal nicht für viele Deutsche. Denn das Argument bei 1979 ist ja, dass wir nicht nur von Deutschland her denken, sondern von anderen Teilen der Welt, wie zum Beispiel China. Ein Fünftel der Weltbevölkerung damals erlebt 1979 unter Deng Xiaoping die Öffnung von China, die Liberalisierung des Landes, zumindest in ökonomischer Hinsicht, wenn auch nicht in politischer. Und das sind Einschnitte, die man normalerweise nicht im Blick hat, wenn man allein aus der deutschen Perspektive die Welt von 1989 aussieht.
Der Historiker Frank Bösch in unserer Sommerreihe Wendepunkte über das Jahr 1979.